MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Willkommen bei MENA Talk. Mein Name ist Yasmin Harimi, ich bin Journalistin bei MENA Watch und in der heutigen Folge werden wir uns mit Pakistans aufkommender Rolle als Vermittler bei den Spannungen um den Iran befassen. Bei mir ist die geopolitische Analystin Paushali Lass. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Pakistan hat sich als Vermittler im Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran positioniert. Wie glaubwürdig ist das Land in dieser Rolle, wenn man seine Vergangenheit bedenkt?
Nun, es ist nicht sehr glaubwürdig, denn für diejenigen, die nicht viel über Pakistan wissen, möchte ich nur hinzufügen, dass Pakistans Beziehungen oder seine Außenpolitik stets stärker auf transaktionalen Vereinbarungen als auf festen, konsistenten Prinzipien beruhten. Und es hat keine besonders gute Erfolgsbilanz aufzuweisen. So stand es zum Beispiel in Trumps erster Amtszeit in Amerika in Ungnade. In der zweiten Amtszeit schmeißt es sich plötzlich an Washington ran. Also, da fehlt es wieder an Glaubwürdigkeit. Das Gleiche gilt für die Golfstaaten, insbesondere die VAE, die momentan ziemlich frustriert von Pakistan sind, wegen einiger seiner Handlungen. Hinzu kommt, dass ich als jemand, der aus Indien stammt, genau weiß, dass Pakistans gesamte Außenpolitik seit jeher auf Konfrontation mit Indien ausgerichtet war und ist. Es hat also eine sehr aggressive Atompolitik entwickelt, eine Politik der niedrigen atomaren Schwelle und unterstützt den Iran dabei. Darauf können wir später noch eingehen, wenn es um die Entwicklung der iranischen Nuklearpolitik geht. Angesichts dieses Hintergrunds. Man sollte fragen, ist Pakistan der beste Vermittler für den Waffenstillstand?
Pakistans Außenminister bezeichnete Indien und Israel vor wenigen Tagen als ewige Feinde der Muslime. Wie passt das mit dem Anspruch zusammen, ein Vermittler zu sein?
Nur eine kleine Anmerkung. Es ist der pakistanische Verteidigungsminister, Herr Khawaja Asif. Also er ist derjenige, der diese unglaublich aufrührerischen und aufwieglerischen Aussagen gemacht hat. Zunächst einmal wissen wir ja, dass Pakistan Indien stets als seinen größten Feind ansieht. Denn der pakistanische Staat entstand überhaupt erst aus dem Wunsch heraus, sich nach der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 von Indien loszulösen. Das wissen wir also über Indien, aber dieser Verteidigungsminister hat sich zunehmend auch über Israel geäußert. Ja, vor zwei Tagen hat er einen Beitrag auf X veröffentlicht, in dem er sagte, Israel sei sein größter Feind, ewige Feinde der muslimischen Welt und Indiens. Er wendet sich also im Grunde an die gesamte muslimische Welt und verkündet ihnen damit, dass Israel und Indien ihre wahren und ewigen Feinde sind. Aber nicht nur das, denn erst gestern veröffentlichte derselbe Verteidigungsminister einen weiteren unglaublichen X-Post, in dem er Israel als das Böse, als ein Krebsgeschwür und sogar als Fluch für die gesamte Menschheit darstellte. Daraufhin haben heute der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und der Außenminister Gideon Saar aus Israel eine ziemlich scharfe Erklärung veröffentlicht, in der sie anprangern, wie ein Land, das solche Dinge offen äußert, überhaupt in der Lage sein kann. Ein Friedensstifter und eine neutrale Partei sein kann. Das ist einfach nicht möglich. Also, ja.
Pakistan selbst kämpft mit erheblichen internen Herausforderungen wie politischer Polarisierung und wirtschaftlicher Instabilität. Bis zu welchem Grad kann ein Land, das eine schwere innenpolitische Krise bewältigt, ernsthaft als externer Vermittler agieren und tatsächlich Einfluss nehmen?
Okay, ich glaube, dass das inkonsistente Verhalten Pakistans, also dieses Anbiedern mal an Amerika, mal an China und so weiter, größtenteils auf seiner innenpolitischen Instabilität basiert. All diese Faktoren spielen dabei eine erhebliche Rolle und beeinflussen die außenpolitische Ausrichtung des Landes maßgeblich. Es hat riesige Schulden angehäuft. Um diese nun zu begleichen, hat es sich zu einem mittelgroßen Rüstungsproduzenten entwickelt und strebt daher den Export von Rüstungsgütern an. Chinas größter Verteidigungspartner, gefolgt von Russland. Das ist ein wichtiger Punkt. Es schuldet Amerika finanziell sehr viel. Daher ist ein Großteil seiner Außenpolitik maßgeblich davon angetrieben, zum einen seine beträchtlichen Schulden zu finanzieren und zum anderen die Menschen, ja sogar die eigene Bevölkerung, von all den drängenden innenpolitischen Problemen abzulenken und dadurch Aufmerksamkeit zu erregen. Die öffentliche Bühne zu nutzen, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Das ist also Pakistans derzeitige Strategie, um von seinen Problemen abzulenken.
Angesichts der historisch dominanten Rolle des pakistanischen Militärs bei der Gestaltung der Außenpolitik, wie zivil und unabhängig ist diese Vermittlungsbemühung? Glauben Sie, dass das die Legitimität beeinträchtigt?
Ja, absolut. Die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist die folgende. Warum wird einem Staat wie Pakistan überhaupt eine Legitimität auf der Weltbühne zugestanden? Wissen Sie, wir reden darüber, dass die Aufmerksamkeit der ganzen Welt gerade auf dem Krieg zwischen USA und Iran oder USA-Israel-Iran liegt und dann wird plötzlich Pakistan die Bühne als neutraler Friedensstifter gegeben, was es nicht ist. Also, Sie fragten, wie unabhängig und zivil geführt die ganze Angelegenheit ist. Ich glaube nicht, dass es das ist, denn Pakistan schert sich nicht um israelische Zivilisten, die die Hauptlast der iranischen Aggression tragen, weil Pakistan... Der Verteidigungsminister macht solche schrecklichen Aussagen über Israel. B. Pakistan hat keinerlei diplomatische Beziehungen zu Israel. Es erkennt Israel nicht an. Es erkennt das Existenzrecht Israels nicht an. Seine Motivationen, einen Deal zwischen irgendwelchen Parteien zu vermitteln, sind also sicher nicht zivil geführt, sicher nicht von humanitären Motiven gegenüber Israelis geleitet zumindest. Also streichen wir das aus dem Bild. Es ist also nicht unabhängig. Genau, Pakistan steht dem Iran nahe. Pakistan schmeißt sich auch an die USA ran. Es will also quasi auf der Weltbühne stehen und wichtig tun. Aber wir wissen, dass dieser Krieg nicht nur zwischen den USA und dem Iran stattfindet, weshalb ich denke, dass die ganze Sache, Israel nicht in den Prozess einzubeziehen, zumindest nicht offen, eine Katastrophe ist. Denn warum wird Israel, das Raketenangriffen des Iran und der Hisbollah ausgesetzt, ist nicht einmal in Betracht gezogen. Wissen Sie? Das liegt daran, dass Pakistan Israels Existenzrecht nicht anerkennt. Warum also Israel einbeziehen? Aber die Frage ist, warum lässt Amerika das überhaupt zu? Amerika ist Israels Verbündeter. Sie kämpften zusammen. Warum ist Israel also offiziell nicht in die Sache involviert? Pakistan steht dem Iran also nahe. Pakistan hat dem Iran in der Vergangenheit geholfen, sogar bei der Entwicklung des Atomprogramms. Wir können gleich noch darüber reden, aber ich möchte nur anmerken, dass Pakistan dem Iran kulturell, historisch und religiös sehr nahe steht, weshalb es keine unabhängige Partei sein kann, insbesondere wenn es um Israel geht. Okay, und selbst wenn Pakistan beteuert, wir stehen Washington zur Seite und unterstützen es. Es ist sicherlich nicht spirituell und religiös, wie nennt man das? Religiös nicht auf einer Linie mit Amerika, verstehen Sie? Seine Verbindung zu Amerika besteht eher aus rein wirtschaftlichen Gründen. Okay? Also, es ist nicht neutral. Es hat Beziehungen, tiefe Beziehungen. Es ist stolz auf seine Beziehungen zum Iran. Kurz bevor der Waffenstillstand vermittelt wurde, hatte Pakistan die Außenminister der Türkei, Ägyptens und des Iran eingeladen. Araghchi, Islamabad. Also, wir kennen die Haltung der Türkei, Ägyptens und des Iran, definitiv des Iran gegenüber Israel. Wo ist da die Neutralität? Pakistan ist der letzte neutrale Staat, der in diesem Konflikt einen Frieden vermitteln könnte, also ist es sicherlich nicht unabhängig.
Können Sie uns etwas über die früheren Spannungen zwischen Pakistan und Indien erzählen?
Also zum Indien-Pakistan-Konflikt, um einen Hintergrund zu geben, Indien, also das gesamte Indien, welches heute in Indien, Pakistan und Bangladesch aufgeteilt ist, war einst ein einziges Land, das von Großbritannien kolonisiert wurde. 1947 erlangte Indien seine Unabhängigkeit und Pakistan entschied sich, sich abzuspalten und ein Land mit islamischer Mehrheit zu gründen. Man sagte, Muslime werden Pakistan, Indien bleibt Indien. Es ist eine Demokratie. Indien ist eine säkulare Demokratie, alle Religionen haben gleiche Rechte, daher gibt es in Indien alle Religionen, während Pakistan ein islamischer Staat war, im Grunde. Und Pakistan, selbst Bangladesch, war einst Teil Pakistans, damals als Ostpakistan bekannt. Später, mit Indiens Hilfe, erlangte Bangladesch die Unabhängigkeit von Pakistan und wurde so zu einer eigenständigen Einheit, einem Staat namens Bangladesch. Pakistan hat sich also historisch gesehen immer schon aggressiv gegenüber Indien verhalten. Und es hat drei große Kriege mit Indien geführt. Und der entscheidende Streitpunkt, abgesehen von der Religion, ist Kaschmir. Kaschmir liegt im Norden Indiens. Nicht nur Pakistan und Indien streiten sich um Kaschmir, sondern auch China will einen Teil davon haben. Also, drei Atommächte ringen dort um dieselbe Region. Daher können Sie sich sicherlich vorstellen, wie gefährlich die Lage ist, nicht wahr? Nun, sowohl Pakistan als auch Indien verfügen über Atomwaffen in ihrem Arsenal. Indien verfolgt eine absolut klare Kein-Erstschlag-Politik. Das bedeutet klipp und klar, dass Indien niemals Atomwaffen einsetzen wird. Einfach so. Aber es könnte Atomwaffen als Vergeltungsmaßnahme einsetzen. Pakistan hingegen hat eine zweideutige Politik, was bedeutet, dass es keine klare Kein-Erstschlag-Politik gibt. Sie haben überhaupt nichts dergleichen unterzeichnet. Und außer, es hat insgesamt 170 Atomsprengköpfe. Es hat strategische, die sind groß. Wenn wir an einen Atomkrieg denken, dann meinen wir, dass die ganze Welt zerstört wird. Das sind strategische Sprengköpfe. Pakistan hingegen verfügt über zahlreiche taktische Sprengköpfe, also kleinere Nuklearwaffen, und verfolgt eine umfassende Abschreckungspolitik. Dies impliziert, dass es bei einem Angriff auf sein Territorium sämtliche verfügbaren Kriegsführungsmittel einsetzen kann, falls Indien oder Afghanistan seine direkten Nachbarn angreifen. Und es braucht keinen großen Grund. Selbst wenn Indien, sagen wir, irgendetwas Wirtschaftliches für Pakistan stockt, kann Pakistan sagen, okay, Indien hat uns angegriffen. Wir werden diesen nuklearen Krieg, diesen taktischen Sprengkopf einsetzen. Also, es hat eine sehr niedrige nukleare Schwelle. Und zusätzlich, als ich in Indien aufwuchs, wie viele unzählige islamistisch motivierte Terroranschläge haben wir dort schon erleben müssen? Viele. Und der größte und letzte ereignete sich im November 2008 in Mumbai, als Terroristen aus Pakistan auf dem Seeweg die Stadt erreichten, in Mumbai eindrangen und zahlreiche Zivilisten ermordeten. Das ist es ja. Es sind immer zivile Angriffe, verstehen Sie? Also, ich denke, da ich mit Israel verbunden bin, wissen Israelis, wie es ist, wenn feindliche Nationen Zivilisten angreifen. So ist es auch mit Pakistan und Indien. Also, der große war der Anschlag in Mumbai, die Novemberanschläge. Und letztes Jahr gab es einen schrecklichen Anschlag, bei dem islamistische Terroristen sind aus Pakistan in die Dörfer der Kaschmir-Region Indiens gekommen und haben Menschen dort angegriffen. Schrecklich. Es war wie ein 7. Oktober-Angriff, nur als Vergleich. Sie fingen an, Menschen vor den Augen ihrer Familien zu töten, und zwar nur aufgrund ihrer Religion. Sie kamen einfach und fragten, bist du Hindu? Schuss, tot. Verstanden? Also anstatt. Als globaler Vermittler sollte Pakistan die eigenen Terroristen bestrafen und deren Terrorbasen zerschlagen. Wie auch immer, das ist Pakistans Außenpolitik gegenüber Indien. Und man kann über nichts sprechen, was Pakistan tut, ohne Indien ins Spiel zu bringen. Denn Pakistan wurde als Gegenpol zu Indien gegründet. Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Indien und Israel tatsächlich sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Denn das eigentliche Ziel ist der Kampf. Beide Länder verstehen das und Israel ist tatsächlich einer der größten und wichtigsten Verteidigungspartner Indiens.
Pakistan pflegt zudem ein komplexes Verhältnis zu den USA, China und einigen Golfstaaten. Wie navigiert es diese konkurrierenden Interessen, während es Neutralität in einem Konflikt beansprucht oder insbesondere in seiner Rolle in der Region?
Ja, ich denke, Pakistan schießt sich wirklich selbst ins Bein. Beim Versuch, auf der Weltbühne wichtig zu sein, was geschieht, ist, dass es verärgert verschiedene Parteien. Sein größter Verteidigungspartner ist China. China hilft Pakistan. In vielerlei Hinsicht. Da gibt es den Wirtschaftskorridor China-Pakistan. Und China hilft Pakistan bei seinen nuklearen oder verteidigungstechnischen Fähigkeiten. Sie produzieren gemeinsam Kampfflugzeuge und all das. Und dann rückt Pakistan plötzlich näher an die USA heran, was Pakistan wahrscheinlich nicht wirklich begreift. Doch die USA nutzen Pakistan aus, das muss man einfach so sagen. Die USA nutzen Pakistan aus. Also China könnte jetzt seine Beziehung zu Islamabad, zu Pakistan neu bewerten, denn diese Nähe zu Amerika könnte China in erhebliche Schwierigkeiten bringen. Es gibt viele Geheimdienstinformationen, die dies belegen, wer weiß schon. Die Weitergabe von Informationen zwischen Länder, wobei Pakistan dazwischen liegt, das könnte China sehr missfallen. Sprechen wir über die VAE, die in den letzten 40 Tagen ständig vom Iran angegriffen wurden. Es leben über 1 Million Pakistaner in den VAE. Die VAE helfen Pakistan schon seit langer Zeit wirtschaftlich. Es ist eine Überlebenslinie für Pakistan, die VAE und Saudi-Arabien. In der schmutzigen Politik, die Pakistan momentan spielt, sind die VAE zunehmend von Pakistan frustriert. Saudi-Arabien ist noch immer ein Freund. Pakistan nennt es seinen großen Bruder. Und Saudi-Arabien, wissen Sie, da existiert diese sunnitisch-sunnitische Beziehung, die Bruderschaft zwischen Saudi-Arabien und Pakistan. Aber Saudi-Arabien wird auch vom Iran bombardiert, sodass Saudi-Arabien jetzt überlegt, nun, welche Hilfe ist Pakistan für uns, wenn Pakistan auch dem Iran so nahe steht? Man sieht, Pakistan hat sich irgendwie selbst in dieses Schlamassel manövriert. Wissen Sie, es versucht es allen recht zu machen, aber am Ende läuft es Gefahr, zum Feind von jedermann zu werden. Ja, so ist es nun mal. Und übrigens nicht nur die Golfstaaten. Ein weiteres Land, das in unserer Gleichung sehr wichtig ist, ist die Türkei. Türkei und Pakistan nähern sich an. Beachtenswert.
Glauben Sie, Pakistan wird noch als ein verlässlicher Partner angesehen oder eher als eine Last, die man tragen muss?
Die Türkei betrachtet Pakistan als Partner, da sie, genauer gesagt Ende letzten Jahres, die Absicht hegten, einen islamischen NATO-Block zwischen Pakistan, der Türkei und Saudi-Arabien zu formieren. Das ist bisher noch nicht geschehen, aber die Türkei richtet ihren Blick immer stärker auf Pakistan. Warum? Ganz einfach, aufgrund ideologischer Ähnlichkeiten und weil Pakistan über Atomwaffen verfügt. Die Türkei hat ganz offen gesagt, dass sie atomare Munition haben möchte. Pakistan ist da wohl der einfachste Partner, um sie zu bekommen. Pakistan hat dem Iran in der Vergangenheit geholfen. Ende der 80er gab es das Abdul-Qadir-Netzwerk. Abdul Qadir war ein pakistanischer Nuklearwissenschaftler, der dafür bekannt war, Atomgeheimnisse auch aus Deutschland zu stehlen und sie dann weiterzugeben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zentrifugendesign und der Urananreicherung. Die Technologie nach Pakistan und, Entschuldigung, an den Iran und nicht nur dorthin, sondern auch an Libyen und Nordkorea weitergab. Okay, Pakistan hat also diese Länder in der Vergangenheit mit Material ausgestattet. Irans heutige Lage verdankt sich Pakistans Hilfe, um es so auszudrücken. Pakistan will es offiziell nicht zugeben, aber ich meine, ein Netzwerk, das über so lange Zeit aktiv war. Sagen Sie mir nicht, die Regierung wusste nichts davon. Was ist die Garantie, dass ein Land, das einst Nukleargeheimnisse und Technologie an den Iran und Nordkorea weitergab, dies nicht auch mit der Türkei tun wird? Besonders, weil sie ähnliche Ziele haben. Und die Ähnlichkeit ist wieder einmal Israel. Wenn Sie die Nachrichten oder Beiträge auf X verfolgt haben oder die Geschehnisse aufmerksam mitverfolgt haben, wenn Sie einfach mitbekommen, was in den türkischen und pakistanischen Parlamenten geschieht, dann wissen Sie, dass dort offen zur Vernichtung und Zerstörung Israels aufgerufen wird und das in beiden Parlamenten. Und es ist nicht so, als ob das ein unbedeutender Politiker sagen würde, während der Großteil des Parlaments nicht damit einverstanden wäre. Nein. Es sind Spitzenpolitiker, Pakistans Verteidigungsminister, hochrangige Parlamentarier der Türkei, die offen sagen, wir wollen Israel von der Landkarte tilgen. Die Türkei verkündet, wir schicken Hunderttausende Märtyrer zur Invasion Israels. Ihr Ziel ist also dasselbe, wissen Sie. Und genau aufgrund dieser Zielübereinstimmung finden Sie dann auch zusammen. Beide, die Türkei und Pakistan, sind sunnitische Mehrheiten, doch beide haben auch Schiiten, während der Iran eine schiitische Mehrheit besitzt. Das ist eine weitere Dynamik, die wirklich...
Beeinflusst es den Prozess?
Ich glaube schon. Denn ich denke auch, wissen Sie, was den Iran betrifft, ich weiß, dass sich die ganze Welt auf den Iran konzentriert. Aber vergessen wir nicht diese aufstrebenden Nebenmächte, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn man sieht ja, dass das islamische Regime, selbst wenn es weiter Raketen abfeuert, so schwach ist wie seit 47 Jahren, wissen Sie? Und wir können nur hoffen, dass es sehr bald zerstört werden wird. Aber es ist immer noch vorhanden und aber es ist schwach. Was aber passiert, ist, dass die Macht der Türkei und Pakistans wächst. Und Sie sehen ja, Iran hat eine schiitische Mehrheit, während Pakistan eine sunnitische Mehrheit hat. Aber es hat eine große schiitische Bevölkerung, etwa 40 Millionen. Es ist das zweitgrößte schiitische Land der Welt, gefolgt von Indien übrigens. Indien hat allein aufgrund seiner großen Bevölkerung eine riesige schiitische Bevölkerung und sie alle wollen Israel vernichten und für die Hisbollah kämpfen. Es gibt also diesen Extremismus, der seinen Ursprung in Pakistan und der Türkei hat und von dort ausgeht. Und Pakistan, aufgrund seiner Mischung aus Sunniten und Schiiten und da es zudem eine Nuklearmacht ist, besitzt beinahe die Macht, die gesamte islamische Welt gegen Israel zu einen und zu vereinen und vereint die Welt mit all ihren extremen Ideologien. Anders als der schiitische Iran ist Pakistan schiitisch-sunnitisch. Verstehen Sie? Ich meine, wenn Sie etwas über die beiden Hauptströmungen des Islams wissen, nämlich Schiiten und Sunniten, und obwohl es da gewaltige Unterschiede gibt, sind Sie sich doch in einem Punkt einig, und das ist Israel.
Eine weitere Tatsache ist, dass Pakistan Israel nicht als Staat anerkennt. Welche Auswirkungen hat das?
Ja. Nun, wie ich bereits sagte, wenn es nicht einmal das Existenzrecht Israels anerkennt, dann berücksichtigt es auch keine israelischen Zivilisten. In Ordnung? Sie sind Verfechter der palästinensischen Sache, die im Grunde besagt, vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein, was nichts anderes heißt als frei von allen Juden oder allen Israelis. Was könnte das also im Klartext bedeuten? Das sieht nicht gut aus. Also, wir sind sehr dankbar, dass Israel eine starke Armee und eine starke Regierung hat. Und man kann Israel nicht einfach so ungestraft bedrohen. Es ist wirklich genug davon. Aber, ja, also Pakistan erkennt Israel nicht an. Das Wichtigste ist, dass es das Existenzrecht israelischer Zivilisten nicht anerkennt. Also, es ist ein Land mit taktischen Kurzstrecken und strategischen Langstrecken-Atomsprengköpfen. Falls nötig, könnte Pakistan das schaffen? Ich denke schon. Die Frage ist, werden wir sie aufhalten? Der Iran ist eine Komplikation. Wir wussten ja, dass Amerika klar gegen den Iran ist, okay? Denn Amerika weiß, Irans Politik will Amerika und Israel zerstören. In dieser Hinsicht ist Amerika also eindeutig, wissen Sie. Das ist auch der Grund, warum Amerika angefangen hat, den Iran zu bombardieren. Doch bei Pakistan gestaltet sich das alles viel komplexer, nicht wahr? Denn Pakistan versucht hier irgendwie allen zu gefallen, also Amerika, dem Iran, China und Russland. Es ist also in gewisser Weise sogar noch gefährlicher. Verstehen Sie denn für die meisten Menschen, sagen wir mal auch in Europa, woher kommt dieses Land eigentlich plötzlich her? Wissen Sie, das ist meiner Meinung nach noch gefährlicher, denn Sie sind nicht nur eine Atommacht, Sie haben dem Iran geholfen, das zu werden, was er heute ist. Verstehen Sie? Das ist etwas, worauf man sehr achten muss. Und Sie müssen gestoppt werden.
Außerdem behält der Iran seine aggressive Haltung bei. Und das Regime ist jetzt vielleicht etwas geschwächt, was zu weiteren Komplikationen führen könnte. Glauben Sie, der augenblickliche Waffenstillstand ist wirklich von Bedeutung oder verschleiert er bloß eine tiefere Instabilität? Was dürfen wir denn jetzt noch erwarten?
Ja, eine gute Frage. Die Millionen-Dollar-Frage, die sich jeder stellt. Aber eines ist klar, dieser Waffenstillstand ist sehr zerbrechlich. Er verschafft nur etwas Zeit, vielleicht eine vorübergehende Öffnung der Straße von Hormuz, damit sich die Weltwirtschaft ein wenig erholen kann. Und Israelis, meine Freunde, mit denen ich immer in Kontakt bin, wissen Sie, die sagen, okay, lass uns mal eine Nacht gut schlafen, wissen Sie? Im Moment, lasst uns nicht 20 Mal am Tag in den Bunker rennen oder lasst unsere Zahnbehandlungen und Friseurtermine erledigen. Einfache Dinge des Lebens, die sie auf Eis legen mussten. Sie fragen sich also, was wird geschehen? Wir wissen, dass der Libanon Raketen abgefeuert hat. Iran hört nicht auf, die Aggression dauert an. Was bringt der Waffenstillstand? Dies ist kein Waffenstillstand, es sei denn, es handelt sich um eine vorübergehende Öffnung der Straße von Hormuz. Und die USA, seien wir mal ehrlich, verfolgen wirklich nur ihre eigenen Interessen. Sie wollen die Handelswege geöffnet haben, sonst verlieren sie jeden einzelnen Tag Milliarden von Dollar. Sie möchten ihre amerikanischen Interessen im Nahen Osten schützen, weshalb sie auch Pakistan einsetzen, da sie wissen, dass Pakistan über diesen diplomatischen Kanal zum Iran verfügt. Was nützt das eigentlich aus der Sicht der Zivilbevölkerung? Es ist schrecklich, was in den Golfstaaten passiert, nicht nur in Israel. Was geschieht in den Golfstaaten? Ich meine, sie werden auch bombardiert. Ich denke, die Geduld reißt wirklich langsam. Es ist interessant zu sehen, was passiert. Aber ich sehe da Gutes geschehen. Leute werden entlarvt, wie die Kommentare des pakistanischen Verteidigungsministers und Netanyahus heutige Antwort. Es ist so, ich meine, das ist kein unabhängiger Vermittler für Frieden oder einen echten Waffenstillstand. Man muss also auch wirklich verstehen, welches Spiel die USA im Moment spielen.
Glauben Sie, dass Pakistan tatsächlich die Ambition hatte, eine Rolle als langfristiger Vermittler zu übernehmen, oder verfolgt es ein völlig anderes Ziel?
Nun, ich denke, es ist anders, basierend auf dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht darum, regionale Allianzen zu bilden, sie mit der Türkei, mit Saudi-Arabien zu stärken, aber mit der Türkei eher als Militärbündnis. Letztendlich geht es ihnen darum, ihre islamistische Ideologie so weit und breit wie nur irgend möglich zu verbreiten. Und lassen wir uns übrigens auch nicht vergessen. In der letzten Zeit, viele der kleinere oder größere Terroranschläge im Vereinigten Königreich wurden auch von pakistanischen Staatsbürgern oder britischen Bürgern pakistanischer Herkunft verübt, wie zum Beispiel das Anzünden der jüdischen Krankenwagen in London, das ja ebenfalls geschah. Also da muss man auch bedenken, es gibt Leute überall und es sind natürlich nicht nur Pakistaner. Vergessen wir nicht die Hamas, die in der Türkei Unterschlupf findet. Die Türkei hat die Hamas finanziert und beherbergt sie aktiv. Das ist gut dokumentiert. Das ist seit Jahren bekannt, okay? Die Türkei hat sich schon seit geraumer Zeit feindselig verhalten gegenüber den Kurden durch Al-Schar in Syrien, und zwar insbesondere den Kurden und den Drusen gegenüber. Die Türkei hat also expansive Ambitionen und Pakistan auch. Pakistan ist sich bewusst, einen sehr großen Feind zu haben, Indien, welches viel mächtiger ist als Pakistan. Aber es versucht es. Wissen Sie, Indien ist auch voller extremistischer Menschen. Wissen Sie, die Ideologie wächst, die auch von derselben unterstützt wird. Es ist dieselbe Ideologie. Extremismus breitet sich überall aus. Sie haben also kein Interesse an einem kurzfristigen oder langfristigen Frieden. Was sie wirklich wollen, ist die weite Verbreitung ihrer Ideologie. Und gerade hier muss auch Europa ganz besonders vorsichtig sein.
Um das Ganze nun abzurunden, was ist denn im Kern die entscheidende Frage, die sich die internationale Gemeinschaft im Hinblick auf Pakistans Rolle in diesem Augenblick stellen sollte?
Das ist eigentlich eine sehr einfache Frage, die sich jeder stellen sollte. Ein Land, das Israel nicht anerkennt, das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, Israel als böse und als Krebsgeschwür bezeichnet, als einen Fluch für die gesamte Menschheit? Warum darf dieses Land bei einem Waffenstillstandsabkommen vermitteln, in dem Israel eine zentrale Rolle spielt? Warum? Das ist also die Frage, die sich die Leute stellen sollten.
Vielen herzlichen Dank. Das war die geopolitische Analystin Paushali Lass, die uns Einblicke in Pakistans Potenzial als Vermittler im Iran-Konflikt und die weitreichenderen Auswirkungen der regionalen Diplomatie in diesem Fall gegeben hat. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie uns hier bei MENA Talk besucht haben. Ich bin Jasmine Arimi. Für mehr Gespräche aus dem Nahen Osten bleiben Sie bei MENA Watch. Danke.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.